ARD. Überfüllte Notaufnahmen, Dauerdruck im Rettungsdienst, lange Wege auf dem Land. Das sind jetzt nur drei von vielen Problemen in der Notfallversorgung. Die Frage ist, wie können wir das ändern, das System wieder stabilisieren und vor allem, was sagen die Notfallsanitäter dazu? Alle Ideen kommen heute in unserer Podcast-Folge auf den Tisch. Und überhaupt, unseren Podcast finden Sie jede Woche neu hier in der App der ARD Audiothek.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt. Wir diskutieren heute über ein Thema, was uns alle angeht, die Notfallversorgung. Die steht ja seit Jahren in der Kritik. Sie sei uneinheitlich, veraltet, ineffizient und ständig an der Belastungsgrenze. Jetzt soll es eine Reform geben, doch kaum lag der Entwurf vor, gab es schon wieder Kritik. Besonders im Osten, auf dem Land, bleiben nach dem Wegzug ihrer Kinder viele Ältere allein, krank und ohne schnelle Hilfe. Einsamkeit, psychische Belastungen und monatelange Wartezeiten nach Facharztterminen lassen die Nachfrage nach dem Rettungsdienst steigen. Und die Frage ist, wie lässt sich gleichzeitig das System reformieren, Leitstellen modernisieren und Patienten besser versorgen? Und wie geht es überhaupt den Notfallsanitätern? Darüber sprechen wir heute Abend hier bei Dienstags direkt mit diesen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Professor André Gries. Er ist Leiter der Notaufnahme in Leipzig. Er ist uns zugeschaltet aus Leipzig. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Dann ist Dr. Ja, guten Abend. Dr. Stefan Windau ist bei uns. Er ist Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Schönen guten Abend, Herr Dr.
Guten Abend.
Christopher Neithardt, der Vizechef vom Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes in Pirna, ist bei uns. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und Heiko Rasch wird gleich noch bei uns sein. Er ist nicht nur Kollege, Moderationskollege, sondern er ist in erster Linie Notfallsanitäter in Dresden, hat jetzt bis 18 Uhr Dienst und wird gegen 18.30 Uhr hier sein, wenn alles nach Plan läuft. Außerdem haben wir ein Interview für Sie vorbereitet heute Abend mit Dr. Dominik Stillfried vom Zentralinstitut der Kassenärztlichen Vereinigung und Mitglied vom Deutschen Netzwerk für Versorgungsforschung. So, und außerdem haben wir gleich zu Beginn eine Umfrage für Sie. Wir haben in Bautzen nachgefragt, welche Erfahrungen Sie mit dem Notdienst oder der Notfallversorgung gemacht haben.
Der Hubschrauber landet bei uns fast täglich. Also wir haben gehört, das klappt wunderbar. Also ich würde sagen, wir brauchen uns keine Gedanken machen jetzt. Also keine ernsthaften Gedanken.
Dann sind beide auch über 70. Man weiß natürlich nicht, was noch kommt und wie dann die Versorgung vielleicht sein kann. Keine Ahnung.
Ich habe leider Gottes eine Krankheit, die das schon mehrmals notwendig machte. Und wenn ich angerufen habe, dann war ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie viele Minuten. Ich habe es nicht gestoppt, aber sie waren einwandfrei da und im Krankentransport dann zum Krankenhaus durchgeführt, einwandfrei. Kann ich mich also nicht beklagen.
War ich als Joggerin unterwegs und hinter mir klappte ein Mann vom Fahrrad einfach so bewusstlos. Und wir haben ungefähr eine Viertelstunde auf den Krankenwagen gewartet, ja. Was natürlich sonst noch für Einsätze waren. Der war bewusstlos, der Mann. Die kamen aber und haben wirklich gut geholfen, kann ich nicht sagen.
Ja, hängt ja zusammen. Also da hat man schon Sorgen, dass das dann wirklich gewährleistet werden kann, ne? Weil wir ja doch eine bevölkerungsschwache Gegend sind und unter der Abwanderung, die ja schon gewesen ist und doch weiter ist, dass man darunter leidet dann als für diejenigen Leute, die dann hier geblieben sind.
So, also eine sehr, sehr positive Umfrage, muss ich sagen. Und Herr Neithardt, wie erklären Sie sich, dass das im Bautzen so gut läuft?
Ja, es freut mich, dass es im Bautzen so gut läuft. Ich denke, das hat viele Aspekte. Einmal haben die einen sehr leistungsstarken Rettungsdienst dort und auch der Maximalversorger, das heißt die Klinik dort vor Ort, ist sehr leistungsstark, modern und eigentlich sehr, sehr gut ausgestattet für die Bürger dort vor Ort.
Also Bautzen ist nicht das Problem?
Ist eher nicht das Problem,
okay. Vielleicht sollten wir diese Sendung vielleicht mal beginnen. Viele Menschen haben vielleicht sogar das Glück, noch nie eine Notfallversorgung in Anspruch genommen zu haben. Wie ist die denn bis heute, bis zu diesem Tag in Deutschland strukturiert? dass wir da mal ein bisschen transparent werden. Herr Neidhardt, wollen Sie gleich nochmal weitermachen? Vom Deutschen Roten Kreuz, Sie haben den Überblick.
Also wie die Notfallversorgung strukturiert ist.
Genau.
Ja, also strukturiert steht ja immer erstmal das Bedürfnis, dass ich in Notfallversorgung in Anspruch nehmen will. Und das beginnt meistens mit dem Notruf für die meisten Patienten und Patientinnen.
Das ist die 112?
Das ist die 112, genau. Mhm. Bei der 112 angerufen, kommt man dann bei einer integrierten Rettungsleitstelle raus. Die integrierte Rettungsleitstelle hat dann mehrere Möglichkeiten, auf den Notruf zu reagieren. Entweder wird ein Rettungswagen geschickt oder aber ja, wird halt Feuerwehr alarmiert etc., je nachdem, was für ein Notfall dort vorliegt. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, bei schwereren Erkrankungen dort ein Notarzt-Einsatzfahrzeug noch mit zum Einsatzort zu schicken.
Das ist dann das zweite Fahrzeug,
genau,
was meistens kommt.
Genau, das ist dann das zweite Fahrzeug, was dann kommt. Das ist in Deutschland ein Rendezvous-System. Bedeutet, die fahren immer mit zwei Fahrzeugen hin. Das Notarzt-Einsatzfahrzeug kann dann unter Umständen sich auch wieder freimelden, sobald der Patient vorbehandelt und anbehandelt wurde durch den Notarzt dort vor Ort.
Das heißt, um es nochmal transparent zu machen für die, die es noch nie erlebt haben, erst kommt ein Sanitäter.
Genau, richtig.
Und der Arzt wird erst nach Bedarf gerufen?
Nee, jein. Also es gibt mehrere Fälle. Wenn das Notarzt-Einsatzfahrzeug nach Einsatzindikation in Sachsen, das ist also Notarzt-Einsatzkatalog, kommt der Notarzt gleich mit vor Ort. Oder aber der Rettungswagen hat die Möglichkeit, jederzeit einen Notarzt nachzufordern. Dann würde der Notarzt dann später eintreffen. Na, je nachdem, wo die sich befinden. Die befinden sich ja nicht immer auf der gleichen Wache. Kann das natürlich auch unterschiedlich sein. Es kann auch mal ein Notarzt-Einsatzfahrzeug zuerst sein. Oder aber der Rettungswagen. Das kann es unterschiedlich und divers.
Dann haben wir ja noch einen weiteren Strang, das sind die Notaufnahmen der Krankenhäuser.
Richtig, genau. Das wäre dann der nächste Weg, sollte es dann zu einer Transportentscheidung kommen. Das heißt, der Notarzt oder der Notfallsanitäter entscheidet mit dem Patienten, okay, das ist jetzt krankenhausbedürftig, der Patient muss im Krankenhaus behandelt werden, wäre der nächste Weg die Notaufnahmen der Krankenhäuser. Dort wird dann entschieden, je nachdem, was es für eine Dringlichkeit ist, was es für eine Diagnose ist, welche Notaufnahme dort angefahren wird. Grundsätzlich fahren wir immer die nächstgelegene geeignete Klinik an, mit dem besonderen Hinweis auf geeignet. Das kommt dann je auf die Diagnose an.
Das macht dann die Leitstelle, ne?
Nee, die Leitstelle macht das nicht. Die Entscheidung fällt entweder der Notfallsanitäter oder der Notarzt fort.
Aha, weil man immer wieder hört, die sind weggeschickt worden, das eine Krankenhaus war schon voll oder so. Das,
genau,
das, gibt es
das
ja immer wieder.
Erfahren wir auch, ja. Ne, dass Krankenhäuser voll sind. Es gibt in Sachsen arbeiten wir überwiegend mit Ivena. Das ist ein interdisziplinärer Bettennachweis. Das heißt, man kann Patienten anmelden bei den Krankenhäusern und sieht sofort bei der Anmeldung, das geschieht digital, ob ein Krankenhaus aufnahmebereit ist oder ob es gerade temporär abgemeldet ist. Mhm. Und je nachdem ist natürlich dann die Klinikentscheidung, welches Krankenhaus angefahren werden kann.
Okay. So, das ist jetzt erstmal die theoretische Struktur.
Richtig.
Und in der Praxis gibt es ja nun, das ist ja nicht neu und das widerspiegelt zwar diese Umfrage nicht. Ja, Herr Professor Gries, Sie wollten noch was sagen.
Ja, Frau Peschke, wir sollten, ich denke, Gries hier, genau. Wir sollten, das ist sicherlich auch in im Interesse von Herrn Windau, Herr Neidhardt hat ganz korrekt die Notfallrettung praktisch in Deutschland hier skizziert. Er hat noch die Hubschrauber ausgelassen, die genauso disponiert werden können wie die NEF. Wir haben mal das in der Reportage aus Bautzen vorhin gehört, dass der da zumindest einmal pro Tag landet. Und da sind wir schon bei einem Problem oder bei einem traditionellen Konzept hier in Deutschland. Wir haben ursprünglich zwischen ambulanter und stationärer Notfallversorgung unterschieden. Das sind diese beiden Sektoren. Für den ambulanten Bereich sind die kassenärztlichen Vereinigungen oder die kassenärztliche Vereinigung zuständig und für den stationären Bereich die Krankenhäuser. Und die Frage, ob jetzt ein Patient ambulant oder stationär bleibt schlussendlich, die ist ja ex ante, also von vornherein eigentlich gar nicht in jedem Fall zu klären. Hängt ja davon ab, wie schwer jetzt die Verletzung, wie schwer die Erkrankung ist und so weiter. Und die Patienten selber wiederum, auch wenn sie nicht den Rettungsdienst rufen müssen oder rufen wollen, haben natürlich heute ein bisschen das Problem, sie wissen gar nicht so richtig, an wen sie sich jetzt in erster Linie wenden sollen. Also wir haben diese beiden Sektoren, wir haben hier ganz unterschiedliche Strukturen und im Bereich der stationären oder präklinisch stationären Notfallrettung haben wir dann das System, was Herr Neidhardt gerade ganz richtig dargestellt hat.
Das ist gar nicht so einfach. Herr Dr. Windau, was wollten Sie jetzt noch dazu sagen?
Thema Notfallversorgung ist ja nicht nur die Rettung, sondern die 112 ist auch die 116, 117. Mhm. Wir haben ja quasi Akutleitstellen werden es in Zukunft jetzt Terminservicestellen und eine Anrufnummer bundesweit zentral geschaltet, die 116 117, wo sich die Patienten, wenn es sich um nicht einen offensichtlich lebensbedrohlichen Notfall oder schweren Unfall handelt, wenden können. Das, was Professor Gries sagte, ist sicherlich insoweit nochmal zu unterstützen. Für den Patienten ist es oft nicht einfach zu differenzieren. Ja. Ist das ein Notfall für die 112, 116 Rettungswagen, Notarztdienst, dringende Einweisung in Notaufnahme, oder ist es vom Patienten subjektives Notfallgeschehen oder tatsächlicher Notfall, wo es aber reichen würde, die 116, 117 anzurufen? Mhm. Vorteil jetzt ist schon in Sachsen, dass die 112, also die integrierten Rettungsleitstellen, in sachsenweit vernetzt sind mit der 116, 117. Mhm. Und viele Patienten, die bei der 112 ankommen, wo die 112 merkt, das ist kein Einsatz für Notarzteinsatz.
Ich stell sie mal durch.
Wird dann automatisch der Fall übergeben. Sind etwa 4%, die von den integrierten Rettungsleitstellen auf die 116, 117 umgekehrt, was bei uns ankommt, wo wir sagen, das ist nichts für einen Hausbesuch, das ist nichts für die Akutvorstellung in der Hausarztpraxis. Die werden vermittelt an die 112. Und das ist, denke ich, in Sachsen schon eine Besonderheit, denn diese Verbindung der Rettungsleitstellen mit der 116, 117 wird auch im künftigen Gesetz gefordert und wird auch strukturell so umgesetzt, ist aber in Sachsen schon umgesetzt. Mhm. Wir haben praktisch die Möglichkeit.
Herr Gries, Sie sind nicht ganz damit einverstanden, oder?
Na, da würde ich gerne noch ergänzen. Ja. Wir haben, ja, das ist richtig, was Herr Kollege.
Ja, die Vernetzung ist 100% gegeben, definitiv.
Ja, Vernetzung kann man ja aber unterschiedlich verstehen. Die sind natürlich vernetzt, die können miteinander telefonieren und die können sich auch die Fälle weiterleiten. Aber wir würden uns aus Sicht des Patienten natürlich vorstellen, soweit geht die Notfallreform jetzt aber nicht, dass der Patient praktisch eine einzige Telefonnummer zum Beispiel hat, die er anruft und dann praktisch von dort aus automatisch oder entsprechend Algorithmus gestützt das Versorgungssystem bekommt, was er gerade braucht. Wenn wir untersuchen, das wissen Sie und das weiß auch Herr Neidhardt, wie die Disposition erfolgt bei der 116, 117 im Vergleich zu 112, haben wir ja schon Unterschiede, auch wenn die natürlich ein Stück weit vernetzt sind. Mhm. Aber dort, wo der Patient zunächst anruft, steuert schon ein Stück weit seinen weiteren Weg. Und der Rettungsdienst, das wird Herr Neidhardt sicherlich auch bestätigen, wir haben hier ja eine aktuelle Studie, jetzt Anfang letzten Jahres auch mit Leitstellendaten aus Dresden veröffentlicht, hier in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe. Und wir sehen, dass 50% der Rettungsdienstpatienten am Tag ihrer Zuweisung die Notaufnahme wieder verlassen können, also 50% zugewiesene Patienten. Und wir sehen zum Beispiel bei den Notarzteinsätzen im Rettungsdienst, dass nur ein ganz, ganz geringer Anteil tatsächlich die Notarztindikation überhaupt erfüllt hat. Das heißt, Maßnahmen notwendig waren.
Wie viel war das jetzt? Wie viel Prozent?
Notärztlich sind.
Wie viel Prozent haben Sie gesagt?
Also wir haben eine Untersuchung gemacht, hier auch zusammen hier mit unseren Kollegen hier vor Ort. Mhm. 50% der am Tag zugewiesenen Rettung, also durch den Rettungsdienst zugewiesenen Patienten werden wieder am gleichen Tag aus der Notaufnahme entlassen.
Ja. Naja, und wir haben ja noch zusätzlich die sich sozusagen selbst vorstellen.
Das wollte ich gerade sagen, die selbst am Sonntag in die Notaufnahme fahren.
Und das ist, denke ich, das ist der Punkt, was jetzt
bei kommen wir zu dem Problem, genau.
Was in diesem Gesetz jetzt verbessert wird. Wir kriegen ein Gesundheitsleitsystem, wo die integrierte Rettungsleitstelle mit der 116, 117 digital vernetzt wird. Wir kriegen nicht die einheitliche Nummer, aber wir kriegen eine sehr enge Zusammenarbeit und ich glaube, das macht Sinn.
Lassen Sie uns diese Reform, so wie sie jetzt angedacht ist, nochmal im Detail etwas später besprechen. Mhm. Ich wollte nochmal auf die Probleme eingehen, die jetzt akut sind, ohne dass diese Reform umgesetzt wird. Herr Neidhardt.
Ja, ich möchte Professor Gries dann auch nochmal zustimmen, auch aus Sicht der DRK-Rettungsdienst oder der Rettungsdienste in Sachsen. Wir wünschen uns schon auch eine richtige Gesundheitsleitstelle, also eine Leitstelle, die letztendlich beides bündeln kann, um das einfach für die Bürgerinnen und Bürger dort noch transparenter zu machen und einfacher zu machen, auf schnellen Weg, ohne lange Überleitung, eigentlich die richtige Hilfe zu bekommen. Auch das würde es uns erleichtern, weil gerade einfach wir ein hohes Maß an fehlgeleiteten Patienten im Rettungsdienst erleben. Genauso wie es im KV-Bereich, ich bin selber auch lange KV gefahren, die letzten 4 Jahre, dort haben wir auch viele fehlgeleitete Patienten gehabt. Und diese Tatsache, die könnten wir mit einer Leitstelle, die beides kann, die beide Möglichkeiten letztendlich auch disponieren kann, denke ich, deutlich besser erfassen.
Das hat es übrigens mal zu DDR-Zeiten schon gegeben, wissen viele vielleicht nicht, das war so. Gab es die schnelle medizinische Hilfe unter einem Dach, der Notarztdienst quasi, die dringliche medizinische Hilfe und dringlicher Hausbesuchsdienst. Also wir müssen das Rad nicht neu erfinden, das gab es schon, aber ich gehe von den Realitäten aus, der Gesetzentwurf geht in eine andere Richtung. Okay. Und man muss trotzdem eines sagen, die Anzahl der Fallübergaben, die fehldiszipliniert sind, sind weniger als man denkt. 4%. 4% werden vom Rettungsdienst, lassen Sie mich wieder aussprechen, 4% werden von der Rettungsleitstelle an die KV-Leitstelle übergeben. Ja. Das ist gesichert in Sachsen.
Lassen Sie uns das mal, wir machen gleich eine kurze Pause, kurz mal auf den Punkt bringen, wo die größten Probleme momentan sind. Das hat sich jetzt auch so automatisch herausgestellt. Also volle Notaufnahmen und lange Wartezeiten. Dementsprechend, ja, das haben wir sicherlich alle schon mal.
Ja, Widerspruch, das kann man so nicht sagen. Der Notfallpatient, und auch da wird mir Herr Neidhardt zustimmen, die Patienten, die wirklich ein relevantes notfallmedizinisches Problem haben, werden auch bei vollen Notaufnahmen initial sofort gesehen und auch ärztlich behandelt. Dafür gibt es entsprechende Systeme. Es ist mehr ein Thema der Finanzierung und auch der Belastung der dort eingebundenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur die Steuerung, und ich glaube, da sind wir uns alle hier im Studio.
Fehlende Effizienz, ne?
Fehlende Steuerung.
Die ist noch nachbesserungsbedürftig, und da, glaube ich, ist diese Trennung auf Dauer zwischen ambulanten Sektor und stationärem Sektor nicht zielführend.
Mhm. Gut, das haben wir jetzt so verstanden. Also der ambulante Sektor ist der noch sozusagen mobil ist und selbst in die Notaufnahme geht, ne?
Ja, man muss das aber in einem Guss denken. Ich sage jetzt stationär ambulant, das führt zu nichts. Das führt zu Grabenkriegen und zu Diskussionen. Die sind einfach interessenorientiert.
Wir sind mittendrin.
Man muss das von Sicht des Patienten denken. Und der empfindet sich als Notfall und kann es überhaupt nicht einschätzen. Ist das 112 oder 116, 117 richtig? Wir brauchen ein Ersteinschätzungsverfahren. Ich denke, das sind wir uns alle einig. Und das sollte sowohl für die ambulanten Patienten als auch für die potenziell stationären im Prinzip das Gleiche sein. Und das Ganze muss aber einem Prinzip einer Steuerung unterliegen. Darüber sollten wir später reden, denn das wird das in dem Gesetz leider nur wenig aufgegriffen.
Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt und der Frage, wie können wir die Notfallversorgung nicht nur in Sachsen wieder stabilisieren und auch optimieren und alle Probleme, wenn es geht, beseitigen. Haben Sie nach Ihrer Meinung gefragt, was Sie erlebt haben? Und Katrin Tominski aus der Dienstags-Direkt-Redaktion ist jetzt bei uns mit den Anmerkungen und eventuell Fragen unserer Hörerinnen und Hörer.
Ja, Sarah Schuster hat uns über die App geschrieben und sie hat dann gleich auch mal die Frage, was soll sie denn machen, wenn sie einen Notfall hat und die Notaufnahmen voll sind? Wie soll sie denn vorgehen? Was gibt es für Alternativen?
Das kann man relativ einfach beantworten. Wenn sie den Eindruck hat, es ist was Lebensbedrohliches, dann ist sie gut beraten, die 112 anzurufen. Ansonsten wäre es gut, wenn sie einen Hausarzt hat, sich an den zu wenden. Wenn sie einen Facharzt hat, sich an den zu wenden. Wenn das alles nicht zur Verfügung steht, gibt es ja, wenn es kein eindeutiger schwerer Notfall ist, die 116, 117, wo sie zumindest eine Beratung bekommt, eingeordnet wird, ist das lebensbedrohlich oder nicht. Und dann wird, wenn alles korrekt läuft, es gibt immer Fehler, aber so ist es vom Grundsatz her, wird der Patientin nahegelegt, den Hausarzt oder den Facharzt oder auch die Notaufnahme aufzusuchen oder den Rettungsdienst zu rufen. Also man kann sich Hilfe suchen auf alle Notaufnahmen voll. Eigentlich ist die Notaufnahme, wie auch vorhin schon gesagt, für ganz akute Fälle dran. Es sollte nicht der Normalfall sein, dass der Patient einfach in die Notaufnahme rennt. Er sollte sich beraten. Entweder 112, lebensbedrohlich oder Verdacht auf, oder 116, 117, wenn man nicht eine Substruktur als Arzt zur Verfügung hat.
Ja, und wenn man ein bisschen online affin ist, kann man auch auf der Website www.116117 den Patientennavigator wählen. Dort
Selbsteinschätzung.
Wird man dann, kann man eine Selbsteinschätzung vornehmen, so eine sogenannte S-MED-Abfrage, die dann am Ende
rauskommt.
Eine S-MED-Abfrage. Kompliziertes Wort, ist aber relativ einfach aufgemacht, kann jeder bedienen.
Strukturierte medizinische Ersteinschätzung.
Okay. Genau, letztendlich ist das genau die Abfrage, die eine Leitstelle, die KV-Leitstelle auch vornimmt. Und am Ende kommt ein Ergebnis raus und man wird einfach in die richtige Richtung beraten.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand mit einem Notfall konfrontiert ist, entweder weil er diese Wahrnehmung hat oder weil es wirklich einer ist, finde ich immer, ist, und da gehe ich nicht mehr strukturiert an den Computer und arbeite da.
Das ist richtig. Aber Sie melden sich ja irgendwo. Sie melden sich im Normalfall irgendwo.
Genau.
Wenn der Notfallname um die Ecke ist, wird man dorthin gehen, ist auch klar.
Herr Gries möchte auch noch was sagen aus Leipzig. Herr Gries, bitte.
Herr Gries hat noch eine ganze Menge zu sagen. Und so einfach, wie Herr Windau das jetzt hier schildert, ist es ja nicht, weil es tatsächlich so, auch die Hörerin hat es ja zum Ausdruck gebracht und der Kollege auch gerade, die Patienten wissen oft eben nicht so richtig, was sie machen sollen. Und wir haben auch in der Notaufnahme jeden Tag der größte Anteil sind die fußläufigen Patienten, die praktisch auf eigene Initiative kommen oder aber mit einer Überweisung vom niedergelassenen Kollegen zu einem Facharzt, der aber schlicht und ergreifend auch nicht zur Verfügung steht. Und die stehen bei uns hier in der Notaufnahme und erhoffen sich viel schneller als erst in einem halben Jahr irgendwie ein kardiologisches Konzil oder ein neurologisches Konzil und so weiter. Und natürlich,
aber Entschuldigung, da muss ich mal unterbrechen. Nee,
lassen Sie kurz den Herrn Gries ausreden, dann kommen Sie nochmal zu.
Das ist aus unseren Erfahrungen hier vor Ort, Herr Windau. Und wir haben praktisch einen Zuwachs auch jetzt hier im letzten Jahr von diesen Selbstzuweisern gehabt von 15%. Wir haben jetzt letztes Jahr fast 50.000 Patienten in unserer Notaufnahme gehabt. Die rettungsdienstlichen Zuweisungen sind moderat gestiegen, die von unseren fußläufigen Patienten dramatisch. Und das ist das Problem. Und die wissen schlicht und ergreifend nicht, und da hilft offensichtlich die 116, 117 oder sie ist auch nicht ausreichend bekannt, die hilft offensichtlich nicht ausreichend jetzt hier die Bedürfnisse, so will ich es mal sagen, oder die Fragen, die die Patientinnen haben, zu beantworten beziehungsweise auch zu hier dann eben zu helfen.
Ja, man kann nicht Äpfel und Birnen miteinander zusammenwerfen. Ein Patient, der einen Überweisungsschein für eine kardiologische Abklärung hat, Herr Professor Gries, da sind wir uns einig, hat in der Notaufnahme nichts zu suchen.
Was machen Sie denn mit dem Patienten?
Widerspruch.
Nein, er hat in der Notaufnahme nichts zu suchen. Schlicht und ergreifend hat eine Überweisung für eine Abklärung. Ich rede nicht von einem Notfall. Und Sie sagen, kriegt einen Termin in einem halben Jahr. Wir haben ein Terminproblem, aber dieses Terminproblem kann man natürlich nicht über die Notaufnahme lösen. Wir müssen schon differenzieren, was sind Notfälle und was geht in der Notfallversorgung schief oder was sind empfundene
Notfälle. Das verstehen wir
ja alle. Die normale, ich wehre mich dagegen, dass Sie über normale Überweisungen, wo es Terminknappheit gibt beim Facharzt, vergleichen und sagen, das liegt an der 116 und Ihnen, dass es nicht zur Verfügung steht. Das ist ein Problem der Steuerung. Und wir haben ein Terminproblem, das bestreite ich nicht. Aber ich sage ganz klar, Herr Professor Gries, jemand, der mit einem regulären Überweisungsschein kommt, nicht als Notfall, den haben Sie an der Notaufnahme, Entschuldigung, vielleicht zu sehen, aber zu sagen, du gehst bitte in die Regelversorgung. Das können wir nicht tun.
Machen Sie
das
denn
auch, das, eine unfaire Argumentation.
Herr Professor Gries, also Sie haben ja gerade gesagt, 15% Selbstzuweisung in der Notaufnahme. Nee,
Moment, Steigerung um 15%. Der Anteil der fußläufigen Patienten, der ist viel, viel, viel höher. Wir haben jeden Tag wir haben jetzt aktuell im Durchschnitt 135 Patienten.
Weisen Sie die ab, wenn Sie mit dem Überweisungsschein kommen?
Nein, wir haben eben ein Ersteinschätzungssystem, was wir auch zusammen mit der KVS, aber auch mit dem vorhin genannten Zentralinstitut der kassenärztlichen Versorgung, dem ZI, Stichwort Herr Kollege von Stillfried, entwickelt haben, was auch dann zu dieser SMET-Ersteinschätzungs-Algorithmus geführt hat, mit dem wir dann Patienten, alle Patienten werden erst eingeschätzt und dann wird entschieden, wie dringlich sind die und können die gegebenenfalls auch an KV-Praxen weitergeleitet werden. Wir haben aber schlicht und ergreifend tagsüber, zum Beispiel heute, keine Möglichkeiten zur Weiterleitung, auch wenn alle Praxen letztendlich im Betrieb sind. Die können aber so aktuell oft nicht helfen. Und jetzt nochmal zu den Überweisungen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir hier alle und wir, ohne jetzt unsere, sagen wir mal, irgendwelche politischen Dinge mit verteidigen zu müssen. Wir haben da tatsächlich ein Problem. Und der Patient, der zum Beispiel, weil wir gerade hatten Überweisung zum Kardiologen, der Beschwerden hat, die zunehmen, der jetzt aber jetzt nicht akuten Notfall ist, dem machen sie doch nicht klar, dass der jetzt ein halbes Jahr warten soll, bis er einen Kardiologentermin kriegt. Der steht bei uns abends in der Notaufnahme, weil er sagt, ich habe hier eine Überweisung, ich kriege keinen Termin und meine Beschwerden werden schlimmer. Und natürlich müssen sie dem ein EKG machen, natürlich müssen sie mit dem auch noch ein paar andere Tests möglicherweise machen und so ist es halt.
Gut, das ist sicher, aber das ist auch ein Extremfall. Ja, das muss man. Und ich will das gar nicht bestreiten, dass es das gibt.
Täglich.
Ja, täglich. Wir versorgen ja auch tausende Patienten auch täglich in den Praxen. Es gibt immer diese Extremfälle, da haben Sie völlig recht. Aber man muss trotzdem schon unterscheiden. Natürlich haben wir ein Terminproblem. Deshalb müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen sich ändern für viele Dinge, dass die Patienten eher drankommen. Das ist doch gar keine Frage.
Also ich hab den Eindruck, es ist wirklich Zeit für eine Reform.
Ja, das ist keine Frage.
Ja, absolut. Schon seit langem.
Und darüber wollten wir heute Abend.
Schon seit langem.
Ja, genau. Darüber wollen wir heute Abend
auch
reden. Da sind wir
uns ja einig.
Genau, weil das ist ungefähr der Status quo. Da streiten sich alle Geister. Ich wollte nur noch der Frau Tominski Gelegenheit geben, die zweite Frage zu stellen.
Ja, das passt vielleicht ganz gut zusammen. Hier haben wir nämlich einen Hörer aus Stolpen, der stellt sozusagen gleich die ganz große Frage und sagt, ja, in der DDR war er einmal in der Notaufnahme, das hat 6 Stunden gedauert, hat gut geklappt. Jetzt sozusagen in der BRD, also ist ja schon 30 Jahre BRD, aber genau, da war er auch in der Notaufnahme, war auch sehr, sehr zufrieden, super, Gesundheitspersonal hat super funktioniert, wollte auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass diese ganze Medizintechnik und so weiter alles ja viel, viel fortschrittlicher ist, als es damals gewesen ist zu DDR-Zeiten. Gleichsam stellt er dann auch die Frage, ob es denn aber sinnvoll ist, wenn diese ganzen Krankenhäuser, oder es sind ja nicht alle Krankenhäuser, aber viele Krankenhäuser, privat organisiert mit Gewinnzwang, ob man da vielleicht auch nicht mal drüber reden könnte, ob dieses System mit diesem Gewinnzwang bei diesen privaten Krankenhäusern so vorteilhaft ist und sicherlich dann auch in die Notfallaufnahme.
Das haben wir nicht nur in den Krankenhäusern, sonst haben wir auch bei bestimmten investorenbetriebenen medizinischen Versorgungszentren. Das ist klar. Würde ich auch gerne die Uni und die staatlichen Träger verteidigen, wo es primär nicht ums Geld geht. Es gibt auch viele private Versorger, die eine gute Versorgung machen, keine Frage. Aber da ist schon die Rendite das Thema und das ist sowieso der Grundkonflikt zwischen Rendite einerseits und Versorgung andererseits. Aber die Grundfrage ist vom Patienten aus zu beantworten, den wird das nicht interessieren, den interessiert eine gute Versorgung. Und alles andere muss die Politik regeln.
Es ist sicherlich auch eine interessante Frage, die wir heute Abend nicht diskutieren können, weil sie ganz einfach zu viel Raum einnehmen würde.
Auch da zeichnet sich Frau Peschke eine gewisse Änderung ab durch die Einführung von sogenannten Leistungsgruppen einerseits. Und andererseits, das wird in Deutschland jetzt nicht angedacht, aber gibt es natürlich auch Verfechter eines gemeinsamen Topfes, wenn Sie sich so vorstellen, eines gemeinsamen finanziellen Topfes für die Notfallversorgung, aus dem dann das System praktisch einerseits bezahlt wird, andererseits aber auch wirklich angemessen geplant wird. Wir haben ja oft historisch gewachsene Strukturen, die uns heute für eine gute Effizienz einfach im Wege stehen.
Aber Planwirtschaft hat sich, wie wir wissen, auch nicht als sehr effizient erwiesen.
Trotzdem, es muss schon, da würde ich Professor Kriez recht geben, wir haben einen Krankenhausplan, wir machen das in Sachsen, wir gucken, man muss von der Versorgung her denken und eine gewisse Planung muss sein, das ist nicht Planwirtschaft, das ist ein Unterschied. Aber ins Blaue zu investieren, bringt nichts. Und ich denke, der integrative Ansatz zwischen stationärer Versorgung, ambulanter Versorgung und Notfallversorgung, die über alles greift, nur das macht Sinn. Und das wird in Sachsen, glaube ich, ganz gut versucht und umgesetzt, bei all den Grenzen, dass das auch hat.
Damit möchte ich jetzt erstmal eine kurze Pause machen zu unseren Fragen. Sie können natürlich weiter uns anrufen und auch Ihre Erlebnisse schildern und natürlich auch Ihre Fragen stellen. Am besten unter der 0800 637 7272. Was haben Sie zu berichten, wenn es um die Notfallversorgung Notfallversorgung geht. Was haben Sie für Fragen und was haben Sie schon alles erlebt? Und jetzt kommen wir zu Heiko Rasch. Mhm. Heiko Rasch ist der Notfallsanitäter heute Abend hier in der Runde. Der Mann aus der ersten Reihe, sage ich jetzt mal so. Heiko arbeitet auch hier bei uns, ist ein Kollege von mir, moderiert gerne den Abend, auch manchmal die Nacht und hauptamtlich aber als Notfallsanitäter unterwegs. Ich habe es gerade gehört, seit 30 Jahren?
Seit 30 Jahren, aber weniger hauptamtlich. Ich bin schon mehr hier, aber so. 5-6 Dienste im Monat bin ich auf dem Rettungswagen und das seit über 30 Jahren.
Okay.
Früher noch ein bisschen mehr als heute. Also,
was hast du heute alles erlebt? Ich meine, du bist jetzt pünktlich gekommen, lief alles nach Plan? Das wäre ja schön.
Es lief alles nach Plan. Eine bunte Mischung, wie eigentlich immer, im Rettungsdienst. Und das ging vom chirurgischen Notfällen, Kardial, Inneres, ist alles dabei. 7-8 Einsätze in 12 Stunden. Wir fahren immer 12 Stunden von 6 bis 18 Uhr und von 18 bis 6 Uhr. Und das rollende Woche, also da gibt es keinen Feiertag oder so. Also die Wachen sind immer besetzt, es sei denn, sie sind draußen auf der Straße.
Fühlst du dich manchmal, wenn du so einen Dienst hast, das sind 12 Stunden, ist ja nicht ohne, ne? Und wenn da viel passiert, fühlst du dich überfordert, fühlst du dich überlastet? Wie schätzt du diese Sache ein?
Naja, am Ende von so einem Dienst merkt man schon, dass man 12 Stunden auf Achse war. Das merkt man schon. Und ich muss es leider auch sagen, mit zunehmendem Alter merkt man es noch mehr. Also in der Nacht zum Beispiel, wir können uns nachts wenn wir keinen Einsatz haben, schlafen liegen auch und müssen aber in einer Minute auf dem Wagen sein.
In einer Minute.
Und so aus der Tiefschlafphase dann sofort auf den Wagen, das ist nicht immer angenehm. Ne? Ja, aber für mich persönlich, die Mischung macht's. Deshalb mache ich die Arbeit gern auf dem Rettungswagen und auch hier im Hörfunk.
Wo siehst du die größten Probleme? Weil wir sind ja heute hier zusammengekommen, um zu beschreiben, wo es hakt, ne, in der Notfallversorgung. Weil man hört ja immer wieder, es gibt Personalmangel.
Ich habe es ja auch jetzt auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder gelesen, die Schlagzeilen, Rettungsdienst am Ende und ist denn der Notdienst überhaupt noch gewährleistet? Müssen die Leute eher sterben? Solche Schlagzeilen liest man immer wieder. Ich aus meiner Erfahrung hier in Dresden, in der Stadt, muss sagen, ich habe es in den 30 Jahren noch nie erlebt, noch nicht einmal, dass einer, der einen Notfall hatte, dass dem nicht geholfen wurde. Das stimmt. Ganz im Gegenteil. Also hier in Dresden, wir sind top ausgerüstet mit den Materialien, mit den Rettungswagen. Wir haben hier in Dresden 14 Rettungswagen, 27 RTWs, die rund um die Uhr fahren, 5 NEFs, also das sind die Einsatzwagen mit Notarzt, ein Intensivtransportwagen, ein Neonat, der für Neugeborene zuständig ist und noch den Hubschrauber, der auch noch einen Notarzt mit an Bord hat. Also da sind wir hier top aufgestellt und wie gesagt, wer hier einen Notfall erleidet, der bekommt Hilfe. Wenn jemand anruft, dass er einen Unfall hat oder also häusliche Unfall, das sind ja bald noch mehr als draußen auf der Straße, der hört nach 5 oder 7 Minuten hört er die Sirenen schon, dass die Rettung kommt.
Lass uns mal zu den Hilfsfristen, da gibt es ja das Wort Hilfsfrist.
In der Regel, alles gut, aber grundsätzlich
Je nachdem, wo der Wagen ist. Und das ist ja auch im Laufe der Jahre auch anders geworden. Ne? Wir sind jetzt, der Disponent in der Leitstelle, der sieht auf seinen Monitor überall die Wagen, wo sie gerade sind. Und der kann dann auch ganz schnell disponieren, der ist am nächsten, also wird er dorthin gerufen. Ne?
Kommen wir mal zu diesen sogenannten Hilfsfristen. Also wie lange es dauert, bis vom Telefonat bis zum Erscheinen des Rettungs- oder des Notfallsanitäters am Unfallort oder auch zu Hause. Da gibt es bestimmte Fristen, die sind leider nicht standardisiert. Jedes Bundesland geht da ein bisschen anders vor oder kann anders vorgehen. Da gibt es keine standardisierte Zeit. Wie ist es in Sachsen?
Ja.
Oder 10 Minuten sind es bei uns gesetzlich vorgeschrieben. Heute habe ich eine Minute gebraucht zu einem Einsatz, der war allerdings auch 2 Straßen weiter. Vor 2 Wochen bei dem Glatteis in der Nacht hatte ich auch Dienst. Da habe ich 20 Minuten gebraucht. Das passiert natürlich auch, ist aber eher die Ausnahme in der Stadt. Ich rede immer von der Stadt. Auf dem Land sieht das ganz anders aus.
Also das muss man sagen. Der Durchschnitt ist sicher so, dass die Hilfsfristen im Wesentlichen erreicht werden, aber nicht an jedem Fleck in Sachsen. Mhm. Und es gibt schon Probleme auch mit dem Einhalten der Hilfsfrist. Das muss man einfach sagen.
Wieso gibt es unterschiedliche Hilfsfristen
bundesweit? Nein. Gut, Rettungsdienst ist Landesgesetzgebung.
Genau. Rettungsdienst ist Landesgesetzgebung. Was heißt, jedes Bundesland hat es, ob dann welche Hilfsfrist es ansetzt. Ne? Da gibt es verschiedene Gründe. Es gibt Bundesländer, die machen Unterschiede zwischen Stadt- und Landrettung oder zwischen diversen Diagnosen. Etc. In Sachsen hat man sich auf 12 Minuten festgelegt. Die 10 Minuten sind die reine Fahrzeit und die beiden anderen Minuten sind Ausrückzeit und Dispositionszeit. Also der Patient, der anruft, kann sozusagen mit den 12 Minuten rechnen, gesetzlich rechnen. Mal ist es schneller, mal ist es aber auch deutlich langsamer. Da kommt es tatsächlich darauf an, ne, wie der Kollege schon sagte, ob es gerade Glatteis ist oder es kommt natürlich auch darauf an, wo man denn lebt, wo man denn wohnt. Bei uns auf dem Land kann es dann auch mal ein bisschen länger dauern. Das ist nun mal einfach so.
Also ich sag nur,
in der Sächsischen Schweiz hinten im Bielertal zu wohnen, ist natürlich auch planerisch mit 10 Minuten abgedeckt. Aber wenn dieser eine Rettungswagen, der das in 10 Minuten erreicht, gerade unterwegs ist, dann dauert es einfach dort auch länger. Na, aber dadurch, dass Hilfsfristen ja immer eine Durchschnittsbetrachtung sind, kann man sagen, jeder Patient wird nach dem Maß seiner Bedürftigkeit auch hier Hilfe erlangen. Und das ist auf dem Land wie in der Stadt gleich. Und
wir haben natürlich auch eines zu sehen, dass die,
Herr Professor Kries, dass die Bereiche
zum Teil zusammengelegt worden sind.
Ja, bitte. Herr Professor Kries, was wollten Sie noch sagen?
Ich bin hallo Herr Rasch, guten Abend. Hier ist
Kries aus Leipzig
zugeschaltet. Ja, bei uns waren sie heute nicht. Ne?
Nein, war der Weg zu
aber,
weit.
Nee, das ist aber schön jetzt gewesen, direkt von Ihnen auch zu hören und sich ja an der Hilfsfrist aufzuhängen, macht nicht so wirklich Sinn. Das ist eine Bemessungsgrundlage, die ist, hat Herr Rasch ja schon gesagt, Bundesland unterschiedlich, ob die Patienten da jetzt in dem einen mehr aushalten als in dem anderen, das stelle ich mal. Das frage ich mal hier in die Runde, das glaube ich eher nicht. Das ist eine Bemessungsgrundlage, dann wird geprüft, wie in welchem Umfang die eingehalten wird. Das sind in der Regel 95%, die da gefordert werden und wie viele Duplizitäten es gibt. Und irgendeine Planungsgrundlage, das ist auch jedem klar, muss es ja geben und es wird auch jedem klar sein, dass die nicht null sein kann. Geht nicht. Und dann gibt es auch Menschen, die sagen, ja gut, dann ist die Hilfsfrist oder die tatsächliche Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bei mir halt länger, wo ich lebe, aber dafür habe ich das Eigenheim für ein Drittel des Preises als in der Stadt gekriegt.
Richtig.
Ja, für ein Drittel des Preises. Zwei Seiten.
Einen schönen Blick.
Pragmatische Vorgehensweise, ja.
Und einen schönen Blick, ja, sehr gut. Ich weiß nicht, von wem das jetzt kam, aber auch das ist doch, also wir werden einfach und diese Themen dann immer wieder aufzuwärmen, bringt uns nicht wirklich weiter. Ich glaube, die Hilfsfrist ist eine Bemessungsgrundlage. Wir haben auch Vorgaben, wie die Qualifikation des Personals auf den Rettungsmitteln sein soll und so weiter. Und das ist schon wirklich ganz, ganz ordentlich. Wenn ich Herrn Rasch mal fragen darf, wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen, wie viel Ihrer Einsätze heute war zwingend notwendig, dass Sie dahin gefahren sind?
Ja, da muss ich schon überlegen. Also, angefangen von typischerweise vom Wetter abhängig, hatten wir einen chirurgischen Einsatz, die Handverletzung durch Abstützen nach Sturz. Und der musste natürlich in die chirurgische Notaufnahme.
Ne, wenn hätte er laufen können?
Er hätte laufen können, er hätte sich eine Taxe nehmen können, das stimmt, aber...
Nein, ich will nur wissen.
Ja, Sie haben recht.
Es stimmt schon. In dem Fall, es war ein älterer Herr, das spielt ja auch noch eine große Rolle. Ist jemand gut zu Fuß oder nicht gut zu Fuß?
Ja.
Und wenn wir dann schon mal da sind, dann sagen, hier, nehmen Sie die nächste Taxe. Ich glaube, das würde niemand machen. Ja.
Nein, das war jetzt auch keine Kritik. Ich wollte nur mal so Ihren Tag mal.
Aber ich verstehe Sie und Sie haben auch vollkommen recht, weil gleich 2 Einsätze weiter war dieser Fall, dass wir aus sozialen Gründen jemand eingewiesen haben, weil wir den Patienten, die Patientin in dem Falle, nicht zu Hause lassen konnten und auch nicht wollten, weil die Angehörigen, die spielen auch eine ganz große Rolle mit bei der Versorgung, weil die darauf gepocht haben, dass die Mutter in die Klinik kommt, weil im Laufe der vergangenen Wochen und Monate der Gesundheitszustand sich immer weiter verschlechterte. Und das ist eigentlich nur ein pflegerisches Problem gewesen. Und da muss man dann auch ehrlich sagen, dann in der Notaufnahme anrufen und sagen, hier, ich habe jetzt ein Problem, ich kann die Patientin nicht zu Hause lassen, aber ich möchte, ich will sie auch vom Tisch haben.
Schönen guten Abend, hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt und der Frage, wie kann die Notfallversorgung in Sachsen stabilisiert, reformiert und auf alle Fälle auch optimiert werden? Denn es gibt großen Reformbedarf, über den wir heute Abend schon eine ganze Weile diskutieren. Und ich habe gerade den Notfallsanitäter Heiko Rasch, der auch gleichzeitig mein Kollege ist hier bei MDR Sachsen. Er hat sozusagen zwei Jobs, führt ein interessantes Leben, kommt gerade von der Notfallsanitäterschicht. Und Herr Professor Gries von der Notaufnahme der Uni Leipzig hatte dich gerade gefragt, was du heute für Fälle hattest. Und wir hatten dich unterbrochen, weil die Nachrichten kamen. Jetzt musst du einfach weitermachen. Wir hatten den chirurgischen Fall.
Handgelenk, genau. Dann
den
die Sozialindikation, dann ein Infarkt. Ganz, ganz logisch, klassisch. Und das, der gehört natürlich als Notfall in die Klinik. Da gibt es überhaupt nichts. Da gibt es überhaupt nichts zu regeln und überhaupt nie zu diskutieren. Was hat man noch? Dann den Schlaganfall gehört auch sofort in die Klinik. Und da gibt es auch zwei Gruppen von Patienten. Die einen, die sagen sich am Abend, wenn das Glas kraftlos aus der Hand fällt, schlafen wir noch eine Nacht drüber und das wird schon am nächsten Tag besser. Und der wacht früh auf und das ist immer noch so. Und dann leider bleibend. Also man hat ein bestimmtes Zeitfenster und dieses Zeitfenster gibt schon den Notfall vor, ein Patient, der plötzlich irgendwo kraftlos die Hände nicht mehr richtig bewegen kann oder der Mundwinkel hängt schief, der hat den Schlaganfall und der gehört sofort in die Klinik in einem bestimmten Zeitfenster und da wird er auch versorgt.
War das jetzt alles? Also wenn du das jetzt mal aufdröselst, wie viel war wirklich Notfall und wie viel war...
Das waren die Zerre und eine Synkope.
Was ist das?
Also eine kurze Bewusstlosigkeit, die wahrscheinlich keine Bewusstlosigkeit war. Es hat niemand beobachtet. Es haben dann nur irgendwo Passanten angerufen.
Die hilflos waren.
Genau, da haben wir dann auch die ganzen Parameter aufgenommen und also die ganzen Werte, Blutdruck und was man da alles so misst. Und da haben wir uns dann geeinigt, dass die Frau mit Betreuung, mit ihrem Ehemann nach Hause kann. Haben wir also gar nicht erst eingewiesen. Aber ich gebe schon Herrn Dr. Gries in Leipzig schon recht mit der Überweisung, wenn der Termin beim Facharzt dann ein halbes, ein Dreivierteljahr weiter weg liegt, dann schieben die Patienten diesen Überweisungsschein einfach beiseite und rufen die 112 an und sagen, ich habe das und das und das und schon ist der Rettungsdienst in der Tür.
Das ist hier richtig. Keine Frage, da haben Sie recht. Ja.
Und die kann man jetzt natürlich auch nicht zurückschicken, oder? Wie geht ihr damit um?
Man muss sie erstmal ansehen.
Es wird in jeder Notaufnahme wird zuerst eine Erstsichtung gemacht und in der Einschätzung, ist es ein richtiger großer Notfall, muss der zuerst behandelt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel draußen auf der Straße einen schweren Unfall habe, ein Polytrauma, eine Verletzung mit mehrere Verletzungen, wo mindestens eine Verletzung auch zum Tode führen kann, da rufe ich dann, am Notfallort erst versorgt, Kreislauf stabilisiert und dann wird festgestellt, was er alles hat. Das sind meistens dann mehrere Verletzungen und da wird in der Notaufnahme angerufen. Da haben wir eine ganz spezielle Nummer und dann wird dort alles sofort organisiert. Da stehen mit einem Schlag 3, 4, 5 Ärzte da, je nachdem, welche Gewerke da gebraucht werden. Und da geht es dann in den Schockraum und dann wird der Patient, den wir bringen, sofort versorgt. Das gibt es überhaupt nicht anders. Und alle anderen, die mit einem Armbruch da sind, die sich den Finger gebrochen haben oder irgendwas, was warten kann, die warten dann länger. Also wenn jemand davon ausgeht, dass er in die Notaufnahme geht und das geht dort der Reihe nach, dann hat er sich getäuscht. Ich habe erlebt das oft, dass Patienten dann zu mir sagen, wenn ich sage, ja, da fahren wir jetzt in die Notaufnahme, aber nicht, dass ich wieder so 6 Stunden warten muss. Das passiert allerdings.
Herr Rasch, Kompliment, das hätte ich jetzt nicht besser erklären können. Also das war jetzt richtig schön. Und Sie haben auch völlig recht, was die unmittelbar vital bedrohten Patienten angeht, die werden auch sofort im Team behandelt und alle anderen werden auch behandelt. Und mitunter entstehen dann bei vielen Patienten natürlich, ich sage nicht Wartezeiten, sondern einfach verlängerte Verweildauern. Aber auch wenn man das wieder, sage ich mal, rüberbricht, dann ist möglicherweise nach 6 Stunden oder 4 Stunden dann aber auch definitiv alles erledigt.
Ja, ich denke, das ist wichtig. Bei jeder Diskussion über die Wartezeiten muss man feststellen, dass die lebensbedrohlichen Notfälle immer Vorrang haben. Und das gibt es nicht, dass ein Patient mit dem lebensbedrohlichen Notfall dort mehrere Stunden warten muss. Das kann man nicht über einen Kamm scheren.
Eine Frage möchte ich Herrn Rasch noch stellen. Und zwar, du sagst ja, du machst es seit 30 Jahren. Ne? Jetzt habe ich jetzt mal so mitgerechnet. Ich sage mal, die Hälfte davon waren keine Notfälle heute. Kann man das so sagen?
Ja, kann man.
So ungefähr?
Ja, knapp die Hälfte.
Notfälle.
Da ist schon was dran.
Wie hat sich das in den, gibt es da Unterschiede von vor 30 Jahren oder sagst du, das war schon immer so ein Mix?
Nein, also die Hemmschwelle anzurufen, die 112, die ist gesunken. Aber das hat auch wieder mehrere Gründe. Mhm. Ein Grund ist zum Beispiel die längere Wartezeit, was wir schon länger hier ausdiskutiert haben. Es ist aber auch die Vereinsamung der Menschen. Es ist ja nicht ohne Grund, dass zum Beispiel auf dem Land, wo oftmals auch mehrere Generationen zusammenleben, sich mehr untereinander geholfen wird.
Richtig.
Und die in der Stadt sagen sich, nee, ich bin allein und ich brauche sofort Hilfe und da ist der Rettungsdienst der Ansprechpartner.
Kann man aber psychologisch auch begründen, ne?
Ja, unbedingt auch.
In Leipzig 50% Single-Haushalte.
Berlin auch, ja. Und es ist auch so, dass Menschen, so wie ich das erlebe, die brauchen bis ins hohe Alter. Da spielt das Alter eigentlich überhaupt keine Rolle. Die brauchen eine Aufgabe, ein Ziel und die brauchen das Gefühl, gebraucht zu werden. Und das ist immer irgendwo weiter gesunken. Für mich ist auch, ich werde oft gefragt, wie kannst du das alles sehen oder wie kannst du das alles verkraften? Man sieht schlimme Bilder, das stimmt, aber für mich ist das Traurige, das eigentlich richtig Traurige, wenn man in ein Seniorenheim kommt, Patient, eine Frau oder Mann sieht, wie sie eine Familie gehabt haben, wie sie Berufsleben gehabt haben, wie alles auf ein Zimmer minimiert wurde und niemand ist da. Es wird, geht ihr immer schlechter und in der Schrankwand ist nur noch ein Bild von der Familie. Das ist für mich das eigentlich Tragische.
Da gebe ich dir 100% recht, tatsächlich. Ich denke auch, dass man da nicht von Nicht-Notfällen reden kann. Das ist eine Hilfsbedürftigkeit, die sich ausdrückt. Und das ist ja auch kein System ausnutzen im herkömmlichen Sinne. Da muss man auch, denke ich, mit dem Wording ziemlich gut aufpassen, dass man das nicht über einen Kamm schert.
Passt eigentlich gar nicht hierher.
Ne? Nee, Notfall ist auch eine subjektive Empfindung. Es sind natürlich Patienten, die fehlgeleitet sind. Die haben an sich in der Notfallmedizin, in einem Rettungswagen nicht unbedingt was zu tun.
Das gehört jetzt dazu und deswegen würde ich sagen, wir haben es jetzt schon 7:15, dass wir uns jetzt mal konzentrieren auf die Reformen, die jetzt angepeilt werden. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit, waren wir beim Status quo. Herr Dr.
Eine kurze Bemerkung. Wir wollen ja die Notaufnahmen auch entlasten, hat der Professor Kries gesagt, gibt Terminprobleme. Ja. Ich will nur sagen, er hat auch vorhin gesagt, die 116, 117 ist noch nicht so gut bekannt. Wir haben in Sachsen 38 funktionierende Notfallpraxen, wo wir genau die Patienten, die eben nicht in eine Notaufnahme hingehören, versorgen wollen und müssen. Und diese Abstimmung muss besser werden. Ich denke, das ist auch die Überleitung zu dem nächsten Thema gesetzt. Das wird enger verzahnt werden und ich glaube, da besteht auch eine reale Chance auf eine Verbesserung der Versorgung.
Genau, also das ist ja ein großes Thema, dass das zusammengeführt wird, dass die standardisiert sind, die Abfragen. Und ich habe zu diesem Thema auch schon mit Dr. Dominik von Stillfried gesprochen, vom Zentralinstitut der Kassenärztlichen ärztlichen Vereinigung. Er ist gleichzeitig Mitglied beim Deutschen Netzwerk für Versorgungsforschung. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Warum muss die Notfallversorgung aus Ihrer Sicht reformiert werden?
Also der Hintergrund sind steigende Fallzahlen in den Notaufnahmen und im Rettungsdienst und insbesondere darunter ein steigender Anteil von Fällen, die im strengen Sinne keine Notfälle sind. Da geht es um Menschen, die einen aus ihrer Sicht dringenden Behandlungsanlass haben, der aber eben nicht lebensbedrohlich ist und in einer Arztpraxis behandelt werden könnte. Und diese Fälle nennen wir Akutfälle. Und das Ziel der Reform ist es jetzt, die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten in der medizinischen Versorgung so zu regeln, dass diese Akutfälle nicht mehr in der Notfallversorgung landen und damit die Notfallversorgung sozusagen belasten oder verstopfen.
Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel aus eigener Erfahrung, und zwar aus Frankreich. Da war es so, dass man, wenn man die Notfallversorgung in einem Krankenhaus, in dem Fall als Tourist, in Anspruch nehmen wollte, musste man automatisch nach 19 oder 20 Uhr war es, glaube ich, musste man einen Betrag von, damals waren es 60 Euro bezahlen, ohne dem ist man gar nicht drangekommen. Und da hat sich sozusagen das Problem von alleine gelöst. Wäre das nicht auch was für Deutschland?
Das wäre grundsätzlich möglich. Eine Zuzahlung ist ja bereits in der Diskussion und der Wegfall der Zuzahlung war auch ein wesentlicher Grund, warum die Notaufnahmen bzw. die Fälle in den Notaufnahmen, die dann ambulant geblieben sind, die sogenannten Akutfälle auch, die ich eingangs erwähnt habe, in den letzten Jahren wieder stark angestiegen sind. Allerdings gibt es auch die Auffassung, dass eine Zuzahlung alleine nicht unbedingt sinnvoll steuert, weil es gibt ja auch Menschen, die dann vielleicht wirklich einen Notfall haben, aber alleine aus Angst, hier zuzahlen zu müssen, dann eine notwendige Versorgung nicht in Anspruch nehmen. Und deshalb plant man eigentlich eine Kombination, eine bessere Steuerung der Inanspruchnahmewünsche, auf die man dann vielleicht später auch eine Zuzahlung aufsetzen könnte.
Aber viele dieser Fälle oder Akutfälle, wie Sie gerade sagen, sind doch eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe gewesen, indem man sagt, wenn ich jetzt keinen Facharzttermin bekomme, dann gehe ich halt am Sonntag in die Notaufnahme, die helfen mir da.
Gibt es sicher einen Teil der Patienten, die man unter diese Gruppe rechnen kann. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die einfach nur Angst und Sorge haben, nicht in der Lage sind, ihren medizinischen Behandlungsbedarf richtig einschätzen zu können. Und da soll und kann eine telefonische oder digitale Ersteinschätzung helfen. Und deren Position soll auch durch die Reform gestärkt werden. Mhm. Und die Frage, wie die kassenärztlichen Vereinigungen, die Krankenhäuser und wie der Rettungsdienst dann zusammenarbeiten, konzentriert sich eben sehr, sehr stark auf eine strukturierte medizinische Ersteinschätzung, wo diese Zuständigkeiten, wer ist wann, für welche Sache zuständig, geregelt sind und die dem Patienten auch helfen zu beurteilen, ob es sich jetzt um einen Notfall handelt oder nicht.
Das erscheint sehr logisch, denn es gibt ja wohl da auch Unterschiede. Also die einen machen so, die anderen machen so. Es gibt keine bundeseinheitlichen Standards für die Abfrage am Telefon. Und außerdem soll ja auch die Notrufnummer 112 und 116 und 117 logischerweise zusammengeführt werden. Das erscheint
bei der 11617, wenn ich Sie da unterbrechen darf, gibt es schon einen einheitlichen Standard, aber eben nicht bei der 112.
Genau. Das erscheint ja auch für den alles logisch. Jetzt gibt es trotzdem Kritik an der Reform oder an diesem Gesetzentwurf. Und würden Sie das unterschreiben oder was bemängeln Sie oder sagen Sie, das ist nicht gerechtfertigt?
Also ich glaube, man muss noch mal ganz kurz darauf gucken, was das Gesetz eigentlich ändern möchte. Es möchte eine engere Zusammenarbeit zwischen den kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenhäusern herstellen. Mhm. Das sind die sogenannten integrierten Notfallzentren. Es möchte eine engere Kooperation zwischen den kassenärztlichen Vereinigungen und dem Rettungsdienst herstellen. Das sind die sogenannten Gesundheitsleitsysteme. Und über diese beiden Dinge gibt es sehr viel Konsens, wo diskutiert wird und wo die Dinge auseinandergehen, ist der sogenannte aufsuchende Dienst, der auch tagsüber von den niedergelassenen Ärzten geleistet werden soll, wenn die eigentlich in ihren Praxen sein müssen. Und es gibt die Zielsetzung, den Rettungsdienst, die Kompetenzen des Rettungsdienstes zu erweitern, also nicht nur zu transportieren, sondern auch vor Ort zu versorgen, die sogenannte Gemeindenotfallsanitäter. Und das muss von den Kassen bezahlt werden. Und darüber gibt es auch Diskussionen, nämlich wie viel Kompetenz die Kassen haben sollen, in die Organisation des Rettungsdienstes sozusagen durch gewisse Qualitätsstandards hineinregieren zu können. Und aus Sicht der kassenärztlichen Vereinigungen wird kritisch gesehen, dass dieser aufsuchende Dienst und dieser Gemeindenotfallsanitäter im Grunde so eine Art Doppelstruktur sind. Also zwei Einrichtungen, die mehr oder weniger die sich um die gleichen Patienten kümmern sollen. Und das wird sehr schwierig zu koordinieren. Und wir haben eigentlich auch gar nicht die Fachkräfte dafür.
Aber so eine Gemeindeschwester, das ist ja nicht neu. Das gab es ja alles schon mal. Also zumindest im Ostteil des Landes. Scheint auf den ersten Blick eigentlich ein guter Weg zu sein.
Grundsätzlich ja, denke ich, aber unter bestimmten Bedingungen. Also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass solche sogenannten Gemeindeschwestern, insbesondere wenn sie auch an Praxen angebunden sind, sehr gut auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingehen können. Der entscheidende Punkt hier ist aus unserer Sicht auch, dass, ich sagte ja, es geht um die bessere Steuerung der Inanspruchnahme eingangs. Und da macht es nicht so viel Sinn, wenn man an vielen Stellen viele neue Institutionen aufmacht. Der wichtige Punkt wäre also, dass diese Gemeindeschwester dann auch an Praxen angebunden ist. Da gibt es sehr gute Beispiele dafür, wie man das organisieren kann. Und dann ist auch gewährleistet, dass der behandelnde niedergelassene Arzt weiß, was mit dem Patienten, den die Gemeindeschwester aufsucht, los ist, welcher Bedarf da besteht. Er kann dann die weitere Versorgung koordinieren. So könnte man sich das schon vorstellen. Aber wie immer gibt es dann natürlich auch Streit über die Vergütung. Auch dieser aufsuchende Dienst wäre ja eigentlich nichts anderes als eine Form von Gemeindeschwester. Nur auch da taucht dann die Frage auf, wer zahlt wie viel? Und da ist eben der Streit, dass der Gesetzgeber oder zumindest das Bundesgesundheitsministerium sich derzeit vorstellt, dass auch die niedergelassenen Ärzte einen Teil davon bezahlen sollen. Und das verstehen die natürlich gar nicht, weil sie sagen, wieso soll ich denn, wenn ich gar keinen Hausbesuch mache, auch noch dafür bezahlen, dass jemand anders einen Hausbesuch macht.
Der erhöhte medizinische Bedarf hat ja sicherlich auch mit der Altersstruktur in unserer Bevölkerung zu tun, nehme ich mal an. Oder sehen Sie da andere Gründe dafür?
Jein, also es kommt darauf an. Wir sehen, dass ein zunehmender Teil der Menschen alleine lebt. Die Alleinlebenden neigen ganz besonders dazu, das medizinische Versorgungssystem in Anspruch zu nehmen. Da ist es allerdings dann so, dass bei den jüngeren Erwachsenen die Männer vorwiegend alleine leben und bei den älteren, höher betagten Menschen dann die Frauen. Und auch da sieht man, dass die Inanspruchnahme in den Notaufnahmen recht unterschiedlich ist. Also gerade junge Männer neigen zum Beispiel durchaus öfter dazu, die Notaufnahme quasi als Praxisersatz zu benutzen, während ältere Frauen häufig auch als Pflegefälle dann in Notaufnahmen kommen, weil eben kurzfristig niemand anders erreichbar war oder eben die Informationskette nicht richtig funktioniert hat.
Und damit spielen Sie wahrscheinlich auch auf Pflegeheime an, ne? Die ganz oft wahrscheinlich auch den Notarzt rufen müssen, weil ja kein Arzt vor Ort ist.
Das ist auch nicht immer möglich, weil natürlich auch im Pflegeheim die freie Arztwahl gilt und nicht jeder Pflegebedürftige dann den gleichen Hausarzt hat beispielsweise. Aber man kann sich in dieser Lage sehr gut eigentlich auch mit Telemedizin behelfen, wenn die Patienten bekannt sind, wenn eine gute Zusammenarbeit des Pflegeheims mit den beteiligten Ärzten stattfindet. Da gibt es sehr schöne Beispiele und ich glaube, man kann auch hier vermeiden, dass unnötige entweder Notfalleinsätze oder Arztbesuche ausgelöst werden. Tatsächlich ist es so, dass die Pflegeheime ein ganz wesentlicher Problembereich dort sind. Das liegt auch an der teilweise sehr niedrigen Qualifikationsstufe der Personen, die in den Pflegeheimen arbeiten.
Sagen Sie, wie lange wird man sich denn noch Zeit lassen können bis zu einer endgültigen Reform, auch wenn die vielleicht nicht ganz perfekt ist?
Naja, eigentlich ist die Reform überfällig. Es ist jetzt der dritte Versuch der Bundesregierung, das Gesetz zu verabschieden. Zuerst kam die Pandemie dazwischen, dann der Zusammenbruch der Regierung. Jetzt liegt wieder ein sehr weitgehend konzentrierter Entwurf auf dem Tisch. Und es kommt jetzt darauf an, dass die Regierung einen Regierungsentwurf verabschiedet, der dann den parlamentarischen Weg gehen kann. Soweit ich informiert bin, soll das auch noch in diesem Quartal, also bis März, dann passiert sein. Also das Anstoßen des parlamentarischen Prozesses.
Bis zur Ausführung dauert es dann wie lange?
günstigsten Fall würde man davon ausgehen, dass zum 01.01.27 dann die Reform in Kraft tritt.
Was ja gar nicht so schlecht ist.
Das ist für eine parlamentarische Demokratie ein kurzer, realistischer Zeitraum. Ja. Den muss man einplanen.
Und jetzt würde ich auch gerne Sie, meine Herren, heute Abend noch fragen, was halten Sie von der Gemeindeschwester zum niedrigschwelligen Einsatz?
Grundsätzlich eine gute Idee, ist nur die Frage, was man darunter versteht. Ich will den Bogen ein bisschen weiter fassen. Es gibt ja Dinge, die eindeutig rettungsdienstmäßig relevant sind, 112. Für alle anderen Sachen gibt es die 116, 117, wo ich mir erstmal eine Beratung holen kann.
So ist das jetzt geplant. Vor oder nach der Reform?
Das ist so geplant. Wir haben jetzt die Terminservicestelle, soll ausgebaut werden zur Akutleitstelle, wo eben all das, was nicht eindeutig rettungsdienstrelevant ist, gesammelt wird, wo überlegt wird und entschieden wird im Sinne des Patienten oder geraten wird. Schicke ich den zum Hausarzt, schicke ich ihn in die Notaufnahme, schicke ich einen Hausbesuch hin oder in aufsuchenden Dienst, das ist im Gesetzentwurf auch so definiert, müssen nicht unbedingt Ärzte hin, dann können auch Nicht-Ärzte hin. Und dann, ob sie das nun Gemeindeschwester oder XYZ oder Frieda oder sonst wie nennen, ist völlig egal. Entscheidend ist, dass dann einer hinfährt, wo der Rettungsdienst nicht hin muss, wo vielleicht auch nicht unbedingt ein Notarzt oder ein Hausarzt hin muss, sondern ein aufsuchender Dienst. Der Begriff ist sehr weise gewählt, weil wir genau die Dinge, was Herr Rasch vorhin sagte, haben, Vereinsamung, Pflegebedarf, soziale Betreuung. Und es muss aber entschieden werden, und das ist das Entscheidende, wer wohin fährt.
Das macht nachher diese Akutsprechstunde.
Das macht diese Akutleitstelle über 116, 117, die klar differenziert, wenn was zum Rettungsdienst gehört, wird das rübergegeben, völlig klar. Alles andere wird dann entschieden. Und das sehe ich als eine echte Bereicherung, weil über dieses Beratungsangebot, was erweitert wird zur Akutleitstelle, tatsächlich die ärztlichen und nichtärztlichen Strukturen im Sinne der Beratung des Aufsuchendienstes eingebunden werden können. Der Begriff ist mir egal, aber die Funktion muss es geben.
Aber nur mal so nach so einer Reform, wo alles besser kanalisiert und besser standardisiert wird und in der Abfrage vor allen Dingen auch, wenn sich mein Kind aber den Arm bricht, dann habe ich nach wie vor den Reflex zu sagen, ich packe ihn ins Auto und wir fahren in die Notaufnahme.
Das ist richtig. Ist doch nachvollziehbar. Sie haben die Möglichkeit, selber in die Notaufnahme zu fahren. Klar, wenn das Kind laufen kann, nicht vital bedroht ist, dann ist das wahrscheinlich auch der bessere Weg, als jetzt die 112 anzurufen. Man muss es, denke ich, trotzdem, ich gebe Dr. Winter auch recht, ne? Also wie man das am Ende nun benennt, ist ja auch egal. Wichtig ist, dass die niederschwelligen Einsätze rauskristallisiert werden können. Und das sowohl bei der 116, 117 als auch bei der 112. Deswegen, ist es klar, die kommen an beiden Seiten an, die Patienten.
Die kommen bei der 116, 117 an, die kommen
bei der 112 an.
Jetzt würde ich mich gerne hier mal einschalten.
Herr Professor Gries, aus Leipzig zugeschaltet.
Ja. Genau. Hat Herr von Stillfried in dem Interview auch gerade schön zusammengefasst, die einzelnen Punkte der Notfallreform, und zur Sprache kam auch, dass er halt überfällig ist, ne? Und dass man jetzt tatsächlich die Gesundheitsminister und Regierungen defilieren so an einem vorbei, und der Sachverständigenrat hat 2017 ganz, ganz wesentliche Züge der jetzigen Notfallreform bereits veröffentlicht und damals dem Bundesministerium für Gesundheit übergeben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es also 2027 dann endlich so weit ist, sind das immerhin immer noch 10 Jahre gewesen. Und bei einem Thema, was schon lange bekannt ist. Und deswegen ist es jetzt überfällig und muss auch, wenn es vielleicht einzelne Mängel oder Punkte gibt, die noch kritisch sind, eingeführt werden. Das Zweite ist, über was wir noch gar nicht geredet haben, ist, die Ressourcen, die jetzt vermeintlich angesteuert werden können, die muss es erstmal geben. Und hinter den Ressourcen muss auch geklärt werden, welche Leistung denn hier erbracht werden müssen. Für die Krankenhäuser gibt es einen gemeinsamen Bundesausschuss, der da relativ klar geregelt hat, was zum Beispiel Notaufnahmen machen müssen, was zum Beispiel an Equipment, an Personal und so weiter vorgehalten wird. Das gibt aber für viele andere Bereiche dieses Notfallkonzeptes auch für den kassenärztlichen Bereich eben nicht so sehr geregelt. Und solange zum Beispiel hier noch eine Inhomogenität ist, sind wir wieder am Anfang, kann man das nicht verlässlich ansteuern. Und dann wiederum die Bevölkerung, der Patient selber, die Menschen, die oft, das hat Kollege Rasch auch genauso gesagt wie Herr von Stillfried, die vereinsamt sind, die einfach irgendwie Hilfe brauchen, die wissen aber nicht, wen sie jetzt genau anrufen, und das kann man heute alles digital auch hin und her schalten, wenn es denn keine Grenzen hier mehr gibt. Und die brauchen eben ein Angebot und das müssen wir einrichten. Und nochmal ganz kurz zu Herrn Rasch. Sie hatten uns ganz schön die Einsätze heute geschildert und haben ungefähr gesagt, die Hälfte davon war jetzt nicht unbedingt rettungsdienstpflichtig, so will ich es jetzt mal vorsichtig formulieren. Mhm. Und da, was wir aber daraus sehen, ist, dass wir auch mit einer gewissen Umstrukturierung hier schon ein Riesenpotenzial haben. Dann kommt es nämlich nicht dazu unbedingt, wenn jetzt tatsächlich gelingt, nur die wirklich notwendigen Einsätze auch abzuwickeln, dass dann andere irgendwie länger warten müssen. Also Reform muss kommen, das ist ganz wichtig. Wir dürfen die Bevölkerung aber nicht vergessen und wir brauchen hier eine klare Anlaufstelle, an wen man sich wenden kann und von dort aus wird alles disponiert, was es dann aber auch wirklich verlässlich geben muss. Und also so weit sind wir noch nicht ganz.
Ja, ich glaube auch, um diese Nummern in die Köpfe der Patienten zu bekommen, braucht es dann nochmal eine Marketingkampagne, 116.
Haben wir zum Teil schon gemacht.
Aber es hat noch nicht richtig funktioniert.
Und eines, Herr Professor Gies hat vom Grundsatz her recht, es sollte eine einheitliche Stelle geben, aber die Tatsache ist, und das wird im Gesetz kommen, die 112 bleibt und die 116 und 117 bleiben. Alles andere ist Wunschtraum. Das ist einfach so. Und deshalb werden wir diese einheitliche Nummer nicht haben. Das können wir lange darüber diskutieren, aber das ist ein Phantom. Ja. Es kommt nicht. Deshalb kommt es darauf an, diese beiden Strukturen gut zu vernetzen. Und da haben Sie völlig recht. Das muss in der Straßenbahn hängen, auf den Plakaten hängen.
Genau.
Wir haben einen guten Werbefilm dazu gemacht,
der
aber auch im übrigens in der Uni in Leipzig läuft.
Ja. Das stimmt.
Ja, und der ist gut, weil der auf ganz einfache Botschaften fokussiert. Wann 112, wann 116, 117. Ja,
das mehr, ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen.
Mehr kann man von dem Patienten auch nicht verlangen.
Der läuft auch tatsächlich bei uns in der Notaufnahme.
Ja, ich weiß.
Sehr vorbildlich.
Der läuft auch gut, aber dann bin ich...
Der läuft da Dauerschleife, genau. Ja.
Aber dann ist es eben, wenn man diese Differenzierung gehabt hat, dann ist es die Aufgabe der 116, 117, dem Patienten das passende Beratungsangebot zu machen.
Okay, also vorher kommt aber das Marketing...
Das machen wir schon. Aber das ist noch ausbaufähig, keine Frage.
Ja, Moment.
Was wollten Sie noch anbringen?
Na, ich muss ja doch noch ein bisschen Wasser hier in den Wein gießen, weil natürlich jeder sein System jetzt dann doch so am schönsten findet. Aber es muss klar sein, und da sind wir einen Schritt weiter vorne, selbst wenn es getrennte Nummern gibt, 112, 116, 117, kann man vom Patienten nicht verlangen, dass er genau weiß, welche Nummer er jetzt hier anrufen muss. Und die Vernetzung, und da werden Sie mir zustimmen, Herr Windau, die kann man auch trotz getrennter Nummern zukünftig noch auch auf Basis der Reform deutlich verbessern.
Das steht ja drin, aber Sie werden mir auch zugestehen, wir sind in Sachsen vorbildlich, wir sind bereits vernetzt. Doch, so kommt so ein kritischer Unterton. Unsere Leitstellen 116.
Ich stimme Ihnen selbstverständlich zu, wir arbeiten ja auch gut zusammen, aber...
Aber es muss besser werden und das steht auch im Gesetz. Ja,
dann sind wir uns einig.
In diesem Punkt sind wir uns einig. Wunderbar, Sie sind sich einig, das wollte ich so. Nein, aber ich erinnere mich, dass in unserem Interview gerade mit Herrn von Stillfried vom Zentralinstitut der Kassenärztlichen Vereinigung fiel das Wort auch Telemedizin.
Das ist genau im Gesetzentwurf mit drin. Das gehört zu diesen Beratungsangeboten.
Also da brauche ich dann, wie läuft das zu Hause am Kopf?
Nein, das ist noch nicht im Detail ausformuliert, aber das gehört im Prinzip zu diesen ganzen Beratungsdiensten hinzu. Schicke ich den Patienten zum Hausarzt, zum Facharzt, in die Notaufnahme, schicke ich einen Hausbesuchsdienst hin, schicke ich eine Gemeindeschwester hin oder reicht es durch einen Arzt, wir machen das ja zum Teil schon so in unserer Dienststelle in der 116, 117, nicht per Video, aber dass dort quasi ein Leitstellenarzt mit dem Patienten redet. Mhm. Das ist nicht in allen Kassenärztlichen Vereinigungen so. Da wird der Patient gefragt und dann wird die Entscheidungshilfe für den Disponenten gegeben, Hausbesuch oder nicht, oder reicht etwas an. Das ist noch nicht per Video, aber per Telefon. Das wird kommen.
Wird es dann genauso schnell sein wie der Anruf bei Herrn Rasch?
Ja, aber ich muss auch ganz klar sagen, wir wollen das machen, das ist mir gut, aber es kostet Geld. Im Gesetz steht, dass die Hälfte, die Kassenärztlichen Vereinigung, die Hälfte die Krankenkassen tragen.
Sollen ja auch noch.
Naja, die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen. Und der Gesetzgeber geht allein von einem investiven Bedarf für die digitale Struktur von 225 Millionen aus. Ob das so ist, ob es mehr wird oder weniger, wissen wir nicht. Aber ich denke, das ist eine Sache, hier müsste auch der Staat mit etwas hinzugeben. Aber ich will das nicht auf das Geld fokussieren. Die Patienten, unsere Hörer interessiert etwas anderes. Ja. Wichtig ist, dass wir eine bessere Vernetzung brauchen, da sind wir uns einig, zwischen 112, 116, 117. Und wenn diese richtige Grundsatzentscheidung getroffen wurde, anzurufen, ist die Hälfte der Miete rein. Denn dann obliegt es den einzelnen Strukturen zu sagen, wo es lang geht.
Da hätten wir jetzt gleich eine konkrete Frage von Katrin Tuminski aus der Dienstags-Direkt-Redaktion, weil nämlich schon wieder einige Hörerinnen und Hörer sich bei uns gemeldet haben.
Ist doch schön.
Genau, eine ganz praktische Frage einer Hörerin. Sie hat aktuell etwas mit ihrem Herzen und fragt sich gerade, ihre normalen Ansprechpartner sind nicht erreichbar gerade. Und sie fragt sich gerade, soll sie jetzt, wenn es schlimmer wird, die 112 wählen oder die 116, 117?
Bei Herz denke ich, wenn es wirklich Herz ist, die 112.
Ja, aber Herr Winter, Widerspruch. Ich stimme Ihnen ja zu, aber genau dieses Beispiel, genau diese Hörerfrage gerade zeigt doch, wo das Problem liegt. Diese Dame muss jetzt eine Telefonnummer anrufen können und muss dann hier praktisch disponiert werden können in das System.
Aber Professor Kies, das wird nicht kommen.
Wo sie hin muss, ja, das wird dann
deshalb
nicht
lieber
kommen,
die Sicherheit der Einzelnen. Wissen Sie, dann sage ich als Vertreter des ambulanten Systems dann doch die Sicherheit sofort, die 112, weil das die sichere für die Patientin ist.
Würden Sie mich kurz ausreden lassen, Herr Winter? Vorhin haben Sie noch gesagt, dass natürlich der eine Überweisung zum Kardiologen hat, auf keinen Fall in die Notaufnahme gehen darf.
Wenn es kein Notfall ist.
Sondern ein halbes Jahr auf seinen Termin warten muss. Und diese Dame ist verunsichert, die muss jetzt eine Telefonnummer haben und wenn sie die 112 anruft, muss sie die gleiche Information bekommen wie bei der 116, 117 und muss darauf aufbauend die Empfehlung bekommen.
Deshalb soll es ein einheitliches
Ersteinschätzungsverfahren geben. Und muss nicht an diesem interessanten Talk hier heute Abend teilnehmen, um zu wissen, wie sie sich am besten jetzt mit ihrem akuten medizinischen Problem verhalten
muss.
Eine
Frage hätte ich nochmal an Sie alle. Und zwar.
Dürfen wir auch gleichzeitig antworten?
Nein. mir ist noch nicht ganz schlüssig, warum es nicht möglich ist, sich auf eine Nummer zu konzentrieren. Und da dort gefiltert wird,
das kann ich Ihnen ganz
der eine geht nach links,
warum.
Der andere, ja.
Weil die 112 in die Gebietskörperschaften reingeht. Zum Schluss in den Innenministerien oder in den Sozialministerien hängt. Das ist eine verfassungsrechtliche Frage. Und die 116, 117 gehört zum kassenärztlichen Notfalldienst. Und das haben wir mit viel Mühen, muss ich jetzt marketingmäßig sagen, bundesweit einheitlich als Struktur aufgebaut. Ja. Sie haben grundsätzlich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir hatten zu DDR-Zeiten, wir das. Das war auch gut. Aber ich rede gerne über das, was realistisch ist. Wir kriegen das nicht hin.
Aber da wäre es doch ehrlich gesagt logisch, dass wenn Sie diese Nummer nicht lassen können und die andere etablieren wollen, dass an beiden Nummern dasselbe passiert. Egal,
durch das Ersteinschätzungsverfahren kommen wir dem nahe. Es steht gesetzlich die Verpflichtung drin, ein Ersteinschätzungsverfahren. Da hat Professor Kries recht. Es müssen überall die gleichen Kriterien laufen. Sonst wird es Mist.
Herr Professor Kries, Sie wollten noch was sagen und dann kommt Herr Neithardt zu Wort.
Besser als Herr Windau, jetzt ganz zum Schluss hätte ich es gar nicht sagen können. Also genau die gleichen Kriterien müssen gelten und die Steuerung der Notfallbehandlung insgesamt kann jetzt nicht in Händen der KV zukünftig liegen, sondern der Patient muss anrufen und dann dort ein Angebot bekommen und das ist auch möglich, das ist in verschiedenen Bereichen auch gezeigt worden, dass das geht und solange wir aber heute, Herr Windau hat berechtigterweise auch das Problem der Vernetzung, digitalen Vernetzung angesprochen, solange wir heute zum Beispiel Datentransfer gar nicht ohne weiteres hinbekommen im Jahr 2026, sondern die KV zum Beispiel ein ganz anderes Programm hier nutzt, um die Patienten in ihren Praxen eben dokumentieren zu können, als zum Beispiel in den Krankenhäusern und das oder auch auf den Rettungsleitstellen.
Oder es noch Faxgeräte gibt.
Vor uns.
Oder es noch Faxgeräte.
Faxgeräte gibt es auch noch und so ein immer so als Anekdote noch gebrachtes Beispiel, wie heute Digitalisierung abläuft, ist, dass man Fax schickt, das Fax wird eingescannt und dann wird es wieder zurückgeschickt und dann wird es archiviert. Also es gibt dann noch ein paar Sachen, die man wirklich besser machen kann.
10 Sekunden. Wir haben ein einheitliches Datensystem über ganz Deutschland. Jede 112 hat ein anderes System, auch die Krankenhäuser haben jeweils individuelle Systeme. Wir haben ein einheitliches, da sind wir schon vorangegangen.
Okay, Herr Neithardt, jetzt.
Da die Hörerfrage ja so klingt, als hätte die Dame akute Probleme gerade aktuell, würde ich einfach nur mal abschließend sagen wollen, hat sie Schmerzen in der Brust, hat sie Atemnot oder beides, ist natürlich die 112, da ist die richtige Wahl.
Ja, genau.
Es bringt unsere Diskussion die Dame, glaube ich,
okay,
gerade nicht
weiter. Okay, alles
klar.
Also, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir sind jetzt auf den Punkt gekommen. Gibt es noch Fragen?
Ja, es gibt noch zwei Fragen. Ein Hörer fragt zum Beispiel, Telemedizin gut und schön, doch was ist eigentlich, es geht ja auch viel um ältere Menschen auch auf dem Land, die ja oft gar nicht so fähig sind, die ganzen digitalen Endgeräte zu bedienen. Also ja, WhatsApp nicht benutzen oder ihr Tablet nicht benutzen.
Das muss niederschwellig über das Handy gehen. Mhm. Gar keine Frage. Sonst ist es Mist. Wir können nicht nur an digital affine junge Leute denken. Ja. Das haben wir in der Regel versorgen. Das gleiche Problem. Wir können nicht überall mehr die Versorgung so gut organisieren, wie wir es wollen. Das geht nur über telemedizinische Antworten. Die müssen für den Anwender, ja, salopp gesagt, ganz sein, einfach ja, idiotensicher sein. Sonst geht es ja nicht, denn stimmt, in der Notfallsituation oder der ja, Subjekt hat kein Mensch Zeit, gar keine Frage. Das ja, muss einfach gehen.
Ja. Mhm. Es geht, fängt ja damit an, dass viele alte Leute auch gar kein Internet zu Hause haben.
Ja, dann muss es das naja, Telefon
jetzt,
tun.
Aber ein Fehler dürfen wir jetzt auch nicht machen. Die jungen Leute heute sind in 50 Jahren die Alten von morgen. Die sind dann schon gewöhnt, dass man Internet hat und dass
ja,
man.
Aber wir reden ja von diesem Jahr oder nächsten Jahr.
Denen, ja, aber ich gebe hier ja, schon. Aber ich gebe Herrn Windausch schon auch hier recht. Wir geben uns immer
zu recht. Geben uns ich merke schon, recht, Sie kommen, am Ende kommen Sie irgendwie
das
zusammen.
Macht gar ja, kein, das macht gar keinen Spaß so richtig. Ja, also auf jeden Fall müssen diese Geräte natürlich bedienersicher sein und ganz einfach auch bedienbar sein. Das stimmt.
Katrin, noch was?
Noch eine letzte Frage. Ein Hörer aus Döbeln hat uns angerufen und er fragt, er hat so ein bisschen Angst, dass er einen Schlaganfall bekommt und fragt, was soll er machen und wie erkennt er den, was soll er machen und gibt es denn auch ein Krankenhaus, was in der Nähe ist, damit er auch rechtzeitig dann in der Klinik sein kann?
Da verstehe ich jetzt die Frage nicht so richtig. Wenn er den noch gar nicht hat, den Schlaganfall, dann muss er zum Hausarzt gehen
und sich mal
seine Risikofaktoren checken. Aber auch hier ist wieder das, was Herr Neidhardt gesagt hat, wichtig. Wenn er jetzt akut neurologische Ausfälle hat, muss er einen Rettungsdienst anrufen und ansonsten morgen mal zu seinem Hausarzt gehen und genau das abklären lassen, was er tun kann, damit er gar keinen erst kriegt.
Ja, vielleicht hört man da auch ein bisschen die Angst der Patienten vom Land raus, dass sie nicht adäquat versorgt werden in den kleineren Grund- und Regelversorgern. Mhm. Dort kann man die Angst in Sachsen, denke ich, flächendeckend fast ein bisschen nehmen. Auch ein Grund- und Regelversorger hat ein CT und zumindest eine telemedizinische Anbindung an eine Schlaganfallstation.
Zwischen den
also ich denke, auch in Döbeln sollte der Patient dort gut aufgehoben sein.
Okay, so viel dazu. Vielen Dank. Jetzt konnten wir auch da noch Informationen loswerden. Das war es erstmal für heute Abend zum Thema Fragen und Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Ich würde zum Schluss noch etwas einwerfen, was ich zu diesem Thema gefunden habe in unserem Nachbarland Thüringen. Wir hatten vorhin auch, ich weiß nicht, ob es während der Pause war hinter den Kulissen oder ob wir es jetzt vor dem Mikrofon schon besprochen hatten, es fiel das Schlagwort Gesundheitskompetenz lässt nach.
Ne? Das denke ich, können wir allgemein, da werden wir uns nicht streiten, Professor Gries, da sind wir uns einig und alle am Tisch, das ist gefühlt und tatsächlich so. Ich habe auch 30 Jahre Notarztdienst gemacht und eine praktische Tätigkeit. Die Fähigkeit der Bevölkerung, das ist jetzt sehr pauschal, nimmt ab, mit Fragen der Gesundheit allein klarzukommen. Selbstfürsorge, großes, schwieriges Thema. Eigenbehandlung im guten Sinne, sozusagen Omas Hausmittelchen, die auch ihre Berechtigung hatten.
Ja.
Wir haben insgesamt, es klingt sehr pauschal aus, ein Anspruchsdenken der Versorgung rund um die Uhr in allen Punkten und das bitte möglichst nach meinem Gusto. Und Entschuldigung, wenn ich jetzt hier die Kurve versuche zu kriegen. Wenn wir diese Reform machen, die ganz viele Ansätze hat, gute Ansätze, trotz aller Probleme, muss aber auch ein Beratungsangebot, was dann gegeben eine gewisse Verbindlichkeit haben, dass nicht jeder machen kann, was er will, denn es verschwendet Ressourcen in jeder Richtung. Aber Gesundheitskompetenz stärken, das ist Schule, das ist Gesellschaft, das kriegen wir darüber nicht geregelt.
Und da wollte ich Ihnen kurz noch was mitteilen, was ich eine sehr gute Idee empfinde, so als quasi Außenstehende. Die Landesärztekammer und das Deutsche Rote Kreuz fordern Pflichtkurse in Erster Hilfe an Thüringer Schulen. Etwa 90 Minuten pro Jahr sollten im Lehrplan dafür vorgesehen werden. Notärzte und Sanitäter der ADAC und viele andere unterstützen diese Forderung.
Unbedingte Zustimmung.
Also auch
gerade das unterstützen wir auch, aber Gesundheitskompetenz meint jetzt nicht nur Erste Hilfe bzw. Herzdruckmassage beim Herz-Kreislauf-Stillstand, sondern was in der Schule eben auch vermittelt werden muss, frühzeitig, ist das, was Herr Windau auch gerade ansprach, eine gewisse Gesundheitskompetenz und eben, wie gehe ich mit bestimmten Problemen um, mhm, und die Schulung in Reanimationsmaßnahmen, das ist sicherlich auch sinnvoll und es gibt auch Projekte im Ausland, die zeigen das ganz, ganz klar und ganz, ganz deutlich.
Ja, und vielleicht gelingt es uns ja auch als Hilfsorganisation, diese Erste-Hilfe-Kurse, die wir dort an der Schule anbieten, noch zu erweitern und dort Gesundheitsthemen mit einzubringen, weil halt die Gesundheitskompetenz tatsächlich mehr ist als nur die reine Erste-Hilfe.
Ja. Ich denke auch in Verbindung mit Prophylaxe, denn wir werden alle älter, die Gesundheitsausgaben werden immer mehr. Das muss irgendwo Grenzen haben, mhm, und das Vermeiden von Erkrankungen ist immer noch die beste Therapie.
Ein schöneres Schlusswort kann es eigentlich nicht geben.
Und jetzt müssen wir ein Bier trinken und eine rauchen.
Ja. Das machen doch nur die Chirurgen, oder? Das machen nur die Chirurgen.
Also ich rauche nicht, aber ein Trinken gern natürlich.
Okay, also ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen. Wir haben festgestellt, auch Ärzte sind nur Menschen.
Das können wir noch mal diskutieren.
Bevor wir zum Bier gehen, möchte ich mich noch mal bei Ihnen bedanken. Und zwar Herrn Professor Andreas Gries, Leiter der Notaufnahme
an
der
Universität. Gries, ne? Nicht Andreas, aber ist in Ordnung.
Stimmt, Sie haben ja recht, aber das war, ich habe es nicht erkennen können, Entschuldigung. Also Professor André Gries, Leiter der Notaufnahme Leipzig an der Universität Leipzig. So, dann haben wir Dr. Stefan Windaut, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Christopher Neithardt, der Vizechef vom Rettungsdienst des DRK aus Pirna. Heiko Rasch war heute Abend mit in der Runde, Notfallsanitäter aus Dresden und Moderator bei MDR Sachsen. Und danke auch nochmal, auch wenn er uns jetzt gerade nicht hört, Dr. Dominik Stillfried vom Zentralinstitut der Kassenärztlichen Vereinigung. Danke für diese ganzen vielen Informationen. Wir haben gemerkt, dass es ein weites Feld ist und es wird auch sicherlich eine andere Sendung noch zu diesem Thema geben. Spätestens dann, wenn die Reform da ist und wieder irgendwas nicht funktioniert, dann müssen wir drüber reden. Aber nichts ist perfekt und auf alle Fälle sind wir schon mal diesbezüglich auf einem doch guten Weg, wie wir heute festgestellt haben.
Ich denke, es gibt eine Chance,
überall da, wo diskutiert wird, kommt auch meistens noch was bei raus. Ja, und das war's für heute. Die nächste neue Podcast-Folge dann in genau einer Woche. Oder ich empfehle Ihnen in der Zwischenzeit vielleicht auch mal was anderes. Zum Beispiel den sächsischen Kulturpodcast Aufgefallen oder aber Elefant, Tiger und Co. Wenn Sie die Fernsehsendung kennen, dann wissen Sie es jetzt. Es gibt auch einen Podcast dazu von MDR Sachsen und zwar überall, wo es Podcasts gibt und am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD.